Hallo zusammen, auch nochmal von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr darüber, heute wieder hier sein zu dürfen und für euch predigen zu dürfen. Das ist immer wieder ein ziemliches Privileg. Und ich möchte euch gerne zu Beginn meiner Predigt mit in eine Situation hineinnehmen und euch ein bestimmtes Geschehen vor Augen malen. Und während dieses Geschehens klingen hebräische Laute durch die Luft und sie klingen wunderbar. Und Mose erhebt seine Stimme und sagt, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ihr versteht diese Worte gerade noch nicht, ich übersetze sie gleich noch. Aber die Israeliten verstehen sie und sie hören diese wunderschönen Klänge. Also ich liebe die hebräische Sprache voll, deshalb war es mir auch ein Anliegen, das zu Beginn auf Hebräisch vorzulesen. Und bei den Israeliten dringen diese Worte über die Ohren direkt in ihr Herz hinein. Und ich stelle mir vor, wie das Volk die Augen schließt und sich diese Worte richtig auf der Zunge zergehen lässt und wie die Leute anfangen zu jubeln und Freudentränen laufen, weil sie wissen genau, was Mose da sagt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Denn das heißen die hebräischen Worte auf Deutsch. Und das ist heute noch das Grundglaubensbekenntnis von allen Juden. Alle frommen Juden beten diesen Satz zweimal täglich, einmal morgens und einmal abends. Und das ist auch der Vers, den wir Christen immer wieder hören müssen. Denn es gibt keinen anderen Gott, wir haben nur diesen einen. Und deshalb sind es auch die Verse, über die ich heute predigen möchte. Das sind vermutlich auch Verse, die viele von euch schon mal gehört haben. Aber ich denke, wie Bettina gerade gesagt hat, wir können dieselben Verse 10.000 Mal lesen und es erschließt sich uns daraus immer wieder was Neues. Und diese Verse stehen in 5. Mose 6 und dort die Verse 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich möchte darüber predigen, weil es das wichtigste Gebot ist und weil es der Dreh- und Angelpunkt sowohl des Alten als auch des Neuen Testamentes ist. Im Neuen Testament wird Jesus gefragt, wie er das Gesetz zusammenfasst. Und da ist genau das dabei. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Gott lieben, das ist das Wichtigste und das ist das, was ich so gerne mache und deshalb will ich darüber predigen. Denn das können wir nicht oft genug hören und nur darauf kommt es an, dass es etwas, was wirklich Ewigkeitswert hat. Und Bettina hat es schon verraten, der Titel meiner Predigt ist Bundestag, du hast die Wahl und ich sollte das vielleicht ganz kurz erklären. Also ein Bund, das ist ja so eine Art Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem unter anderem die jeweiligen Rechte und Pflichten geklärt werden. Und Gott hatte mit Israel schon einen Bund geschlossen, 40 Jahre vor der Situation, die wir hier gerade haben. Und zwar am Berg Sinai. Und da war Gott die eine Partei und Israel war die andere Partei. Und dieser Bund muss jetzt nach 40 Jahren nochmal bestätigt werden. Deshalb erklärt Mose dem Volk nochmal das ganze Gesetz, das steht alles in 5. Mose, das ganze Gesetz Stück für Stück und lässt ihnen die Wahl, ob sie an diesem Tag den Bund bestätigen wollen. Es ist quasi Bundestag für Israel. Deshalb mein Predigttitel, Bundestag, du hast die Wahl. Ich fand das ein bisschen lustig und hoffe, dass es einprägsam ist bei den nächsten Bundestagswahlen. So, ich möchte mit euch zuerst die beiden Parteien genauer anschauen, Gott und Israel, und möchte damit Gott anfangen. Was ist Gottes Part in diesem Vertrag, in diesem Bund? Und dafür will ich mir zuerst mal die Situation anschauen, in der Israel sich hier genau befindet. Und zwar steht Israel gerade an der Ecke zum verheißenen Land und hört diese Worte. Höre Israel, pass auf Israel, denn das, was jetzt kommt, das ist echt wichtig. Ich meine, Mose redet schon die ganze Zeit, das Volk hört ihm schon die ganze Zeit zu und jetzt sagt er, hör zu Israel, denn der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und das ist eine revolutionäre Aussage. Denn die ganzen Völker um Israel herum, die hatten tausende Götter. Aber Israel schließt hier keinen Vertrag mit einem Zeus, einem Jupiter, einem Baal und vielleicht noch dem fliegenden Spaghetti-Monster. Sondern Israel schließt hier den Vertrag mit dem Einzigen, der wirklich Gott ist. Der Einzigartige, der Allmächtige, der Himmel und Erde geschaffen hat, der mit einem Wimpernschlag dieses ganze Gebäude hier zum Einsturz bringen könnte und der mit nur einem Hauch das ganze Universum einfach auslöschen kann. Das liegt alles in seiner Hand. Es ist ganz klar, hier Gott und da unten Mensch. Das ist der Gott, mit dem der Vertrag geschlossen wird, der Heilige. Und doch ist er nicht nur der allmächtige Gott, sondern der Herr ist unser Gott, unser Jahwe. Jahwe, dieser persönliche Name von Gott. Jahwe, der herabgekommen ist und eingegriffen hat. Das ist der, der Israels Vorfahren befreit hat. Die mussten hart schuften für die Ägypter, wie Sklaven, jeden Tag in der prallen Sonne. Und dann haben sie zu Gott geschrien. Hat er nicht gesagt, er hat uns erwählt? Hat er nicht gesagt, er befreit uns? Wieso hat er uns dann vergessen? Aber Gott hat Israel nicht vergessen. Wie könnte er Israel, das er als sein Augapfel, als sein Diadem bezeichnet, sein Israel, er nennt es ganz zärtlich bei seinem Namen. Und dann kam er und er tat mächtige Wunder. Und staunt haben die Israeliten gesehen, ja, das ist unser Jahwe. Er hat uns aus der Knechtschaft befreit. Wir sind nicht länger Eigentum des Pharaos. Wir sind nicht länger seine Sklaven. Wir gehören dem lebendigen Gott. Wir gehören unserem Jahwe, der uns liebt. Und Mose erzählt ihnen dann von dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Und dann zogen sie in die Wüste und das Meer teilte sich und die Ägypter ertranken alle darin. Und keiner hatte mehr ein Anrecht auf sie, außer Jahwe allein. Und der zog sichtbar vor ihnen her. Sie sahen ihn und er versorgte sie. Und während ihnen jetzt die Sonne heiß auf den Kopf brennt und ihnen erneut von Mose diese Treue Gottes vor Augen gemalt wird, schließt Gott diesen Bund mit ihnen, weil Gott sie erwählt hat. Und was ich so bemerkenswert finde an der Stelle, Israel hat bisher überhaupt nichts für diesen Bund getan. Ohne Gott wäre dieser Bund überhaupt nicht möglich. Ohne Israel schon. Dieser Bund beruht allein auf Gottes Gnade. Er hätte genauso gut auch die Kanaaniter nehmen können, das Nachbarvolk. Oder auch ein Rudel Delfine. Gott ist der Einzige, der für diesen Bund verantwortlich ist. Aber Gott will diesen Bund. Er will diese Beziehung zu diesem Volk. Gottes Teil in diesem Bund wird so stark betont, was er alles getan hat. Und warum? Weil jetzt nämlich in dem zweiten Vers der Teil kommt, den Israel erfüllen soll. Und wenn man das so am Anfang hört, dann klingt es so extrem radikal und so unmöglich. Aber wenn wir wissen, was Gott vorher getan hat, dann sind diese Anforderungen eigentlich nichts im Vergleich zu der radikalen Liebe, die er bereits gezeigt hat. Also was wird von Israel gefordert? Was ist Israels Part? Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Große Preisfrage. Wie liebe ich eigentlich Gott? Wie mache ich das? Und dann auch noch mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Es heißt dein Gott. Ich finde das so bemerkenswert. Du sollst deinen Gott lieben. Weißt du, dass es deinem Gott in erster Linie um eine Beziehung geht, nicht um irgendwelche Taten? Nicht darum, dass du für ihn arbeitest, sondern dass du sein Kind bist? Diese Beziehung ist es, in die Israel hineingestellt ist. Und erst aus dieser Beziehung heraus kommt eine Haltung, wo Israel jetzt sagen kann, ja, und ich liebe Gott zurück. Gott hat mich zuerst geliebt, also liebe ich Gott jetzt auch. Und ich will es froh tun. Ich will es voller Freude tun und voller Liebe tun. Wirklich mit einer Haltung der Liebe. Und nach dieser Beziehung und nach dieser Haltung, dann kommen die Taten. Nächstenliebe, sich an die Gebote halten. So das, was so in der ganzen Bibel steht, von 1. Mose bis Offenbarung. Könnt ihr ja mal einen Blick reinwerfen. Da stehen ein paar gute Anregungen, wie man das dann ganz praktisch macht. Das ist genauso wie, wer seinen Ehepartner liebt, der ist ihm treu. Und wer seine Familie liebt, der macht den Abwasch auch gerne und nicht voller Murren. Und dann sind da noch diese drei Worte erwähnt. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Gucken wir uns diese drei Punkte doch mal genauer an. Zuerst mit deinem ganzen Herzen. Was heißt das eigentlich, mit meinem ganzen Herzen? Wenn wir an Herz denken, dann denken wir so an Gefühle und schön romantisch und dann hören wir öfter den Ratschlag, du musst auf dein Herz hören, nicht auf deinen Kopf, und das heißt quasi, schalt deinen Verstand aus und geh einfach nur nach deinen Gefühlen. Aber die Hebräer hatten so ein bisschen anderes Verständnis von Herz. Bei ihnen hieß Herz nämlich was ganz anderes. Herz war ganz bewusst das Entscheidungszentrum. Hier wurde der Wille gefällt und dort, das finde ich total interessant, das schließt den Verstand bei ihnen mit ein. Die haben das so ganzheitlicher, nicht so hier Kopfgefühle und da Herz, Kopfverstand und hier Herzgefühle, sondern das ist bei ihnen alles eins. Das Entscheidungszentrum, das ich mit meinen Gefühlen auch treffe, klar, aber vor allem auch mit meinem Verstand, mit dieser Entscheidung. Ich sage ganz bewusst Ja zu Gott. Und mein ganzes Denken ist auf ihn ausgerichtet. Und in jeder Sekunde will ich mich fragen, Gott, was denkst du jetzt gerade von mir? Was denkst du eigentlich, während ich hier vor den schönen Leuten aus der Taubentränke stehe und zu ihnen predige? Freust du dich über mich? Gott, wie kann ich deinen Willen tun? Wie kann ich dich noch mehr lieben? Das heißt es, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Und dann mit deiner ganzen Seele. Die Seele steht für die Bedürfnisse des Menschen, für den bedürftigen Menschen. Oft lesen wir in den Psalmen, meine Seele schreit zu Gott. All das Verlangen, was ich in mir habe, die Bedürfnisse, die ich in mir habe. Das, im Großen und Ganzen kann man das so auf vier Teile zusammenfassen, die ganzen Bedürfnisse, die der Mensch so hat, abgesehen von Essen und Trinken und das, was überlebensnotwendig ist. Und zwar ist das Anerkennung, Trost, Macht und Sicherheit. Und ich möchte jetzt besonders kurz zu Anerkennung und Trost ein bisschen was sagen. Und zwar war das bei den Israeliten so, die sollten ja Opfer darbringen. Und ganz häufig haben die Israeliten aber nicht Opfer dargebracht, weil sie Gott liebten, sondern weil sie genau gesehen haben, die Nachbarn aus dem Zelt nebenan, die sehen das, wenn ich jetzt zum Tempel gehe und Opfer darbringe. Und dann wissen die, dass ich ein besonders frommer Jude bin und richtig gut. Dann nehme ich mein bestes Mastkalb, nicht weil ich Gott so liebe, dass mein bestes Mastkalb es wert ist. Aber dann sehen die Nachbarn, ich nehme nicht nur irgendeine kleine Kuh, ich nehme mein bestes Mastkalb. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Und ich denke, die Gefahr haben wir manchmal auch, dass wir dann beten, wenn 5 andere Leute noch mit im Raum sind oder dann zum Gottesdienst gehen, weil wir wissen, ach ja, dann sehen die anderen, ich war im Gottesdienst und denken nicht, warum ist der jetzt schon wieder zu Hause geblieben? Aber genauso auch, dass ich nur dann jemandem helfe, wenn ich auch weiß, das sieht jemand und ich kriege Dankbarkeit dafür. Und die andere Sache ist so diese Sache mit dem Trost. Und zwar gibt es ja so schöne Tröster, nennt man die auch, wenn ich zum Beispiel Liebeskummer habe. Das ist so eine blöde Geschichte, weil eigentlich weiß ich, das ist nicht so gut, aber ich bin dann doch eine kleine Drama-Queen und dann greife ich zu der Schachtel Eis und zu der Liebesschnulze und dann wälze ich mich so richtig schön in meinem Selbstmitleid und esse die ganze Eispackung näher und ja, denke so, okay, irgendwie, solange ich das Eis noch habe und solange der Film noch läuft, ist alles gut und ich bin abgelenkt und ich fühle mich getröstet. Aber irgendwann kommt dann dieser Moment, dann ist das Eis leer. Dann weiß ich schon, okay, schlechtes Gewissen, weil ich habe gerade eine ganze Eispackung gegessen. Und dann läuft der Abspann vom Film und plötzlich kann ich der Realität nicht mehr aus dem Weg gehen. Und plötzlich bin ich dann da wieder alleine mit mir und meinem gebrochenen Herz und denke mir so, shoot, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und es ist auch kein Problem, wenn wir mit unserer Trauer zu Freunden gehen und uns von ihnen trösten lassen. Aber diese Sachen, gerade sowas wie solche Tröster oder auch Alkohol gehört dazu, Schokolade und sowas habe ich schon erwähnt. Das sind so Sachen, die fordern hinterher immer mehr. Und dann fangen wir einmal an damit und kurzzeitig hilft es und dann brauchen wir immer mehr und immer mehr und fühlen uns doch nie wirklich getröstet. Und was machen wir, wenn unsere Freunde plötzlich nicht mehr da sind, wenn sie halt arbeiten müssen und das Leben normal weitergeht? Und es ist so traurig, denn wenn ich das mache, dann mache ich das, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Und eigentlich kenne ich doch den, bei dem hinterher keine Leere zurückbleibt, sondern zu dem ich gehen kann und der mich tröstet, und da bin ich wirklich getröstet. Und ihr habt letzte Woche auch schon die Predigt über die Jahreslosung gehört, habe ich im Internet gesehen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, spricht da Gott. Gott ist derjenige, der wirklich Trost schenkt. Deshalb lege ich dann doch irgendwann Eis und Filme weg und stelle mich ganz bewusst unter den Blick Gottes. Und ich schließe die Augen und ich weiß, jetzt gerade in diesem Moment, auch wenn ich es vielleicht nicht sehen kann, aber er guckt mich gerade an. Er guckt mich liebevoll an, er guckt mich zärtlich an. Und er ist nicht enttäuscht oder entsetzt darüber, dass ich traurig bin und dass ich versagt habe, sondern dieser Blick ist voller Leidenschaft und Zuneigung. In diesem Blick ist ein riesiges Ja, da ist kein Nein zu meiner Situation, sondern ein Ja. Und dann sehe ich nicht nur diesen Blick vor Augen, sondern ich höre auch noch seine zärtliche Stimme, wie sie sagt, Vivien, das gilt dir. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und ich werde dir jede Träne von den Augen abwischen. Und es wird kein Leid mehr geben und kein Schmerz. Und dann muss ich, obwohl ich so eine Drama Queen bin, doch lächeln, weil Gott immer wieder weiß, wie er mich aus meiner Selbstmitleidsschiene rausholt. Aber so ist es, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ich renne mit meinen Bedürfnissen echt zu ihm und ich halte es aus, wenn es auch mal weh tut und wenn es länger dauert, bis der Trost kommt, weil ich weiß, er ist derjenige, der wirklich, wirklich trösten kann und der mich wirklich, wirklich in den Arm nehmen kann, auch wenn er nicht mal körperlich anwesend ist. Und dann ist da noch der dritte Punkt. Gott mit meiner ganzen Kraft lieben. Und ihr kennt das bestimmt so Tage, da steht ihr morgens auf und seid voller Power. Zumindest nach dem ersten oder dem zweiten Kaffee dann wenigstens, wenn ihr nicht so Morgenmenschen seid. Und ihr habt das Gefühl, boah, die ganze Welt steht vor mir und ich kann echt alles reißen. Ich mache jetzt meine stille Zeit, ich mache die voll viel und ich helfe allen beim Abwasch. Ich evangelisiere vielleicht sogar noch im Supermarkt und erzähle denen von Jesus. Und klasse Tag und wirklich mit meiner ganzen Kraft setze ich mich für Gott ein. Und dann gibt es so Tage, da denkt man sich so, ja, eigentlich will ich jetzt am liebsten im Bett liegen bleiben. Und dann ist auch irgendwas und es läuft nicht so gut oder man ist echt richtig, richtig traurig, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dazu habe ich so ein schönes Zitat gelesen, weil da hieß es, jeder kann im Licht Gott loben, aber die, die Gott wirklich lieben, sind diejenigen, die in der Dunkelheit ein Lobgesang flüstern. Auch wenn es dann nur ein leises Flüstern ist und nur ganz, ganz schwach ist. Aber das hört Gott, dieses Flüstern hört er. Und wenn es alles ist, was ich in dem Moment bringen kann, okay. Aber das ist das, was der Herr fordert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit dieser ganzen Kraft, die du in dem Moment aufbringen kannst. Israel ist, was das angeht, gnadenlos gescheitert. Sie haben es nicht geschafft, die Gesetze zu halten. Sie haben es nicht geschafft, Gott mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele und mit ihrer ganzen Kraft zu lieben. Trotz der Liebe, die er ihnen gegeben hat. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Und jetzt kommt der Punkt, den ihr alle schon kennt und den ich so sehr liebe. Aber Gott ist so sehr an dieser Beziehung mit Israel interessiert, dass er selbst Mensch wird. Er selbst kommt herab, noch tiefer. Er erniedrigt sich und wird ein schreiendes, pupsendes Baby. Ja, schreiendes, pupsendes Baby, so. Und dieser heilige, allmächtige König geht den letzten Schritt, der notwendig ist, damit dieses halsstarrige Volk ihn zurücklieben kann. Und dann stirbt er zum Schluss den qualvollen Tod am Kreuz. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie man diese Schmerzen von Jesu in so ein einfaches Wort packen kann. Qualvoll. Und das hat er aus Liebe gemacht. Denn nur so kann Israel dieses Liebesgebot einhalten. Und wir alle sind da ja jetzt mit hineingenommen. So können wir alle dieses Liebesgebot einhalten. Ich und du und genauso auch der Chinese auf der anderen Seite der Welt. Es gilt uns allen. Und ich finde, das ist so ein krasser Punkt von Gottes Gnade, denn er fordert keine absolute Hingabe von uns, ohne sich zuerst selbst bis zum Äußersten hingegeben zu haben und wirklich alles gegeben zu haben. Und wenn ich dann vor dem Kreuz stehe und mir genau diese Liebe bewusst mache, dann komme ich immer wieder an den Punkt, egal wie rebellisch oder trotzig ich vorher war. Aber dann sehe ich diese Liebe und komme an den Punkt und denke mir so, Gott, fordere von mir, was du willst. Natürlich gebe ich es dir. Wie könnte ich nicht, nachdem du mich so geliebt hast? Und was fordert Gott? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das lebendige Ganzopfer, von dem Bettina vorhin geredet hat. Alles, was wir tun, zur Ehre Gottes. Dadurch ist es möglich, dass wir in diese Haltung der Liebe hineinkommen und Gott gerne lieben. Dass aus der Beziehung, die er uns zuerst geschenkt hat, unsere Antwort resultiert. Zu sagen, ja Gott, wir lieben dich auch. Und dass letztlich daraus auch Taten entstehen. Mich hat so ein Mönch begeistert aus dem 16. Jahrhundert. Der ist also schon eine Weile tot. Aber der hat so eine krasse Aussage getroffen in seinem Buch Die dunkle Nacht. Und zwar, also ich sage das jetzt in meinen Worten, schreibt er da so grob. Ich gehe gerne durch die Bedrängnis. Es macht mir nichts aus, wenn ich Gott nicht spüren kann oder wenn ich für ihn leide. Er nennt das dann die dunkle Nacht der Seele. Weil wenn ich an diesem Punkt bin, dann kann ich Gott zeigen, dass ich ihn wirklich liebe, dass es mir um ihn geht und nicht um die guten Sachen, die er mir schenkt. Oder Jesus, der Gott so sehr liebt, dass er den Weg ans Kreuz wählt. Ich frage mich so häufig, wie unsere Gemeinden aussehen würden, wenn wir bereit wären, so zu leben, wirklich Gott an erste Stelle zu setzen. Und ich spreche als Betroffene, also ich fange da bei mir an. Ich merke das immer wieder, dass ich das nicht schaffe. Und da ich ja auf einer Bibelschule bin, rede ich jeden Tag mit Christen, die Gott wirklich, wirklich aufrichtig lieben. Und doch sehe ich, hey, es gibt mehr. Bei jedem Einzelnen von uns, Gott möchte dieses Mehr herauskitzeln und er möchte, dass wir uns nicht mit diesem Status quo zufrieden geben, mit diesem, okay, ich komme halbwegs durch den Tag. Nein, er hat uns zu etwas berufen, er hat uns zu etwas erwählt. Und er möchte uns dieses Mehr schenken, was nur in der Beziehung zu ihm zu finden ist. Aber wie liebe ich denn jetzt eigentlich jemanden, den ich nicht sehen kann? Wie mache ich das? Ich habe ja schon ein paar Vorschläge genannt. Und dann kommt da ja noch dazu, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind, lieben wir alle unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich meinen Papa lieb habe, dann renne ich zu ihm, nehme ihn ganz fest in den Arm und sage ihm, Papa, ich hab dich so lieb. Und er dann immer so, ja, ja. Und dann, wenn er mir seine Liebe zeigt, dann geht er still und leise hin und repariert mein Fahrrad. Aber macht das mit ganzer Liebe und ganzer Hingabe. Und das heißt in seiner Sprache, Vivi, ich hab dich lieb. Und deshalb, wie ich liebe, ist höchstwahrscheinlich ganz anders, als wie ihr Gott liebt. Ich mache das einfach total gerne, dass ich habe ein Bild vom Kreuz in meinem Zimmer und dann knie ich da davor und will mich echt ganz bewusst unter diesen Blick Gottes stellen, unter dieses, wie Gott mich sieht, wie er mich liebevoll anschaut. Und dann singe ich ihm auch total gerne diese kitschigsten Lobpreislieder, die es gibt, mit so Texten wie, du bist der Frühling für mich voller Duft und Farben, voller Wärme und Licht nach den dunklen Tagen. Ich liebe dieses Lied, ich singe ihm das so gerne. Und ich lasse mir von ihm sagen, wie liebenswert er mich findet. Denn ich weiß, wenn ich mir nicht dessen bewusst bin, wie er mich liebt, dann kann ich nicht in den Tag gehen und ihn lieben, geschweige denn die Menschen um mich herum lieben, die mir ja schon gelegentlich ziemlich auf den Keks gehen. Aber weil mein Jesus mich so lieb hat, kann ich ihn so lieb haben. Und ich weiß, er liebt diese Zeiten, die in den Augen der Welt so aussehen, als ob ich sie verschwende. Ich meine, wer sitzt schon stundenlang in seinem Zimmer und sitzt und schaut ein Kreuz an? Aber für ihn hat das Ewigkeitswert. Und natürlich wäre das alles keine Liebe, wenn ich danach aus meinem Zimmer rausgehe und meiner Mitbewohnerin erstmal eine runterhaue. Also ist ja klar, dass das dann auch irgendwie praktisch werden soll oder dass ich deshalb meinen Putzdienst vernachlässige oder solche Sachen. Aber ich meine, es macht doch ziemlich viel Spaß, mit Jesus zusammen zu spülen und Teller abzuwaschen und sich dabei zu denken, Jesus, ich hab dich so lieb. Also ich mache das total gerne. Oder andere Aufgaben, die ihr so habt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Alltag so aussieht. Aber auf alle Fälle, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ich möchte Jesus gerne so sehr lieben, dass es auf jeden Bereich meines Lebens Einfluss hat. Und damit ich wirklich heilig sein kann für ihn, Weil er, der heilige Gott ist, so wie er sich Israel ausgewählt hat, heilig zu sein für seinen heiligen Gott. Bevor Israel dieses Gebot bekommt, geht eine Sache voraus. Es wird daran erinnert, was Gott alles getan hat. Und deshalb möchte ich dich ermutigen heute. Erinnere dich an das, was Gott in deinem Leben getan hat. Wie es Karin zum Beispiel gerade gemacht hat, als sie ihr Zeugnis erzählt hat. Sie wurde rausgerissen aus Esoterik und wieder reingeholt in diese Liebesbeziehung mit Gott. Und genauso hat er jeden von uns in diese Beziehung mit ihm gestellt und jeden von uns herausgerissen aus das Reich der Finsternis. Erinnere dich beim Spülen dran, wenn du auf die Toilette gehst und wenn du vom Kreuz stehst. Denn vom Kreuz wird das Herz so dankbar wie an keinem anderen Ort. Und ein dankbares Herz ist ein Herz, dem es leicht fällt zu lieben. Und dann möchte ich dich auch echt ermutigen, nimm dir immer wieder ganz bewusst Zeit für Gott. Ich weiß, es fällt immer leichter, das als Student zu sagen, wenn man keine Familie hat, keine 3 Kinder, um die man sich kümmern muss. Aber du kennst deinen Alltag und du weißt, wo du diese Zeit für Gott echt unterbringen kannst. Denn hier geht es nicht darum, dass eine Wohnung geputzt ist. Das ist auch gut und wichtig. Aber das sind echt Sachen, die Ewigkeitswert haben. Denn das ist das, wozu wir geschaffen wurden, für die Beziehung mit Gott. Und jede Minute, jede Sekunde ist für ihn so unendlich kostbar. Und dazu noch ein kleiner Satz, weil ich kenne das, dass es mir oft so kläglich und armselig vorkommt, wie ich Gott liebe. Und vielleicht geht es dir auch so. Du liebst Gott und willst es echt versuchen und dann fällst du wieder auf die Nase und das funktioniert nicht. Aber Gott sieht dein Herz. Und er sieht deine Sehnsucht, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Und er sagt, hey, das ist echte Liebe. Ich werte das als echte Liebe. Denn niemand kann Gott so lieben, wie nur du es tun kannst, weil du einzigartig bist. Also bleib entspannt. Gott wertet diese Liebe. Für Israel war dieser Tag im 5. Mosebuch ein Tag der Bundesbestätigung. Deshalb möchte ich auch dich einladen. Sprich doch nochmal diesen Bund mit Gott wirklich ganz konkret durch. Das, was er getan hat und was er von dir fordert. Und dann sag ihm nochmal ganz bewusst Ja, weil ich glaube, wir können gar nicht oft genug Ja zu Gott sagen. Ja, ich will mich an diesen Bund halten, denn du hast alles schon erfüllt. Gott hat sein Kreuz schon gemacht unter diesem Vertrag. Die Frage ist nur noch, sage ich auch mein bedingungsloses Ja dazu? Und ich kann dich nur dazu ermutigen, denn Shema Taubentränke, Adonai Eluhenu, Adonai Echad. Höre Taubentränke, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich möchte gerne noch beten. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass es deine Liebe war, die all das möglich gemacht hat. Ich danke dir dafür, dass es deine Liebe war, die uns erst dazu befähigt, dich zurückzulieben und unsere steinernen Herzen echt in fleischerne Herzen verwandelt, dass wir uns dir ganz hingeben können. Und Herr, du siehst, wo jeder einzelne von uns steht und ob es ihm gerade leicht oder schwieriger fällt. Aber ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns heute echt berührst. Wir können das nicht ohne deine Gegenwart, ohne deine Kraft und ohne dein Wirken. Dass wir uns dir ganz und gar hingeben und dich ganz und gar loben. Denn du alleine bist Gott und du alleine bist der, dem jedes Lob gebührt. Und dafür wollen wir dich lieben und ehren und nie vergessen, wie sehr du uns liebst. Dieser Tag, jede Sekunde davon gehört einzig und alleine dir. Wir lieben dich und wir loben dich, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.